Eine Themenstellung, ein Themenfeld, ein riesiges Themenfeld. Die Frage, ist Gott real? Eine Frage, die Menschen immer wieder gepackt, unglaublich beschäftigt und nicht losgelassen hat, einige sogar vielleicht verzweifeln gelassen hat. Ist Gott real? So ähnlich wie die Frage, warum sind wir eigentlich hier auf dieser Erde? Ja. Was macht mich glücklich? Gibt es ein Leben nach dem Tod? Alles so elementare Fragen, daher auch Impulsgottesdienst. Wir wollen heute impulsartig in dieses Themenfeld hineinschauen. Und ich möchte schon auch so fair sein, vielleicht ist es eine kleine Enttäuschung gleich vorab, aber dann haben wir es auch hinter uns. Unser Intellekt, ja, hat einfach nur einen bestimmten Grad. Und bei Gott ist es so, also wenn es Gott gibt, ja, wenn es wirklich den Gott der Bibel gibt, dann müssen wir einfach sagen, er lässt sich nicht messen. Er lässt sich nicht unter ein Mikroskop legen und in ein Reagenzglas stecken. Und mit ihm können wir auf diese Art und Weise keine Experimente durchführen. Von daher müssen wir, auch wenn es enttäuschend ist, von Anfang an sagen, unser Verstand, also wenn Gott über Raum und Zeit ist, über Materie und Energie, vielleicht diese durchdringt, aber eigentlich drüber steht, dann fehlen uns die Messinstrumente, zumindest über den naturwissenschaftlichen Weg. Gleich ein paar Takte mehr dazu, aber vielleicht ist es gleich so eine Enttäuschung, die der eine oder andere erstmal verdauen darf vorab. Und dann schauen wir vielleicht, ob es doch nicht einen guten Grund oder mehrere gute Gründe für die Realität Gottes gibt. Ich möchte auch vorab sagen, so eine zweite kleine Enttäuschung vielleicht. Ich denke nicht, dass es die besten und einzigen Gründe sind, die wir gleich anschauen. Wir wollen demütig bleiben, auch in diesem Punkt. Aber ich denke, es könnten gute Gründe sein für den Glauben. Lass uns hineingehen, dieses Thema hineinschauen. Und ich möchte dir gleich vorab sagen, ich werde später dieses Bild nochmal aufgreifen, du darfst dich festhalten, wenn wir über die Realität Gottes sprechen, über diese reflektieren, dann darfst du dich festhalten, du darfst dich anschnallen. Es wird gleich sehr, sehr wichtig sein. Sehr wichtig sein. Gleich, wenn wir über ein paar Gründe anschauen, uns ein paar Gründe anschauen. Zunächst einmal ein paar Stimmen von zentralen Personen aus der Geschichte, die die Existenz, die Realität Gottes abgelehnt haben. Wir sehen das unter Punkt Nummer 1. Wir haben einmal von der Entwicklung des Humanismus und des sogenannten kritischen Verstandes, ja, wir befinden uns im 18. Jahrhundert, einen enormen Einfluss auf sämtliche wissenschaftliche Zweige. Es war eigentlich ein kleiner Kreis, der gesagt hat, okay, wir wollen unseren Verstand, also den Menschen, zum Maß aller Dinge erklären. Davor war es doch verstärkt so, dass eine gewisse Theozentrik, also Gott im Mittelpunkt, vorhanden war. Und jetzt ging der Einfluss eher in die Richtung zu sagen, gar nicht jetzt bewertend, in die sogenannte Egozentrik. Also von uns selbst aus, vom Menschen selbst aus die Dinge anzuschauen, sie zu beschreiben, sie zu erklären und sie zu bewerten. Einmal nur so ganz kurz zu dem sogenannten kritischen Verstand. Und dieser Verstand wurde eintrainiert und der durchdringt aktuell jeden wissenschaftlichen Zweig. Ja, ist etwas objektiv, ist etwas wiederholbar, ist etwas zuverlässig, ist etwas gültig, sind die Messinstrumente gültig. Also jeder, der irgendwie ein bisschen was akademisch gemacht hatte, wird genau das geschmeckt haben. Und bis hinein in die Theologie, sogenannte historisch-kritische Methode, einigen sagt es erst, bis da hinein stellt sich der Mensch letztendlich mit seinem Verstand über alles andere und versucht Erklärungen oder meint Erklärungen dafür zu finden, was da so vor sich geht. Und einige zentrale Personen, die mit zu dieser Rubrik gehören, sind folgende: einer, ein Landsmann sozusagen von mir, ein bisschen halber, ja, Russlanddeutscher, ist der Juri Gagarin. Er sagte, es war also der erste russische Kosmonaut im Weltall, und er sagte, ich habe Gott nicht gesehen. Also er schaute aus seiner Kapsel heraus und sagte, ey, es kann einfach kein göttliches Wesen geben. Nun müssen wir dazu einfach mal so direkt sagen, das wissen wir nicht alles, was wir nicht sehen können. Sozusagen gibt es auch nicht. Ja? Radioaktive Strahlungen, ja, wir können diese messen mit einem Geigerzähler. Aber was war vor 150 Jahren? Gab es keine radioaktiven Strahlungen? Nein, die gab es damals auch. Ja? Nur die konnten nicht gemessen werden, nicht wahrgenommen werden sozusagen. In Form eines Messinstruments festgehalten werden. Dann schauen wir uns hier einmal an, zum Beispiel Karl Marx. Ja, Karl Marx sagt, Gott bzw. Religion ist Opium des Volks. Es war mitten in der industriellen Revolution und da ging es den Menschen richtig, richtig schlecht. Und die haben nach Trost, nach Halt, nach Hilfe gesucht, nach einem Frieden. Und das Krasse ist, der Glaube an Gott, an die Realität und an seine Wirkung hat die Menschen beruhigt. Der hat ihnen Trost gegeben und er sagt, ja, das ist eigentlich nur eine Betäubung. Eigentlich ist es nur ein Rauschmittel. Aber es ist nicht so, dass Gott wirklich existieren würde. Für mich ist es eher ein Argument sogar für Gott. Ja, also wenn ich spüre, dass Gott mir hilft und wenn ich spüre, dass ich getröstet werde, dann ist das doch für mich eher ein Grund für Gott. Lenin, auch im 20. Jahrhundert, dann hat diesen Gedanken aufgegriffen und sagte, Gott ist Opium für das Volk. Also nicht des Volks, sondern für das Volk. Damit meinte er, dass zum Beispiel Regierende Gott dafür nutzen, um das Volk zu steuern. Ja, nach ihren Idealen. Das Volk, wenn sie so wollen, auch zu unterdrücken. Und wir müssen sagen, in der Realität kann es so aussehen. Ganz klar, um Menschen ruhig zu halten. Aber für mich ist die Frage, ist das nicht vielleicht ein ganz bewusster Missbrauch des Glaubens und Missbrauch der Realität Gottes? Und wir wissen, das ist sehr oft einfach auch die Entscheidung dieser Regierenden, sich entweder für den Gebrauch, für den Nutzen oder auch für den Missbrauch zu entscheiden. Sehr interessant, Sigmund Freud sagte Anfang des 20. Jahrhunderts, Gott ist eine kollektive Psychose, also eine absolute Geisteskrankheit. So, allumfassend, für uns ist die Frage, wer entscheidet das? Wer sagt das? Wir sehen zum Beispiel, dass aus dem Christentum oder von den Glaubenden raus sehr, sehr gute Dinge, sehr aufbauende Dinge für die Menschheit entstanden sind. Denken wir nur an die Krankenhäuser, denken wir an humanitäre Hilfe, medizinische Hilfe, wir denken nur an die Entstehung der Universitäten und so weiter. Alles von Geisteskranken? Von kranken Seelen? Die Frage, wer entscheidet das? Und noch eine Sache, ein Satz, der einige, denke ich, immer wieder mal gehört haben, Gott ist tot. Ja, von Friedrich, also Philosophen Friedrich Nietzsche. Er hat die Parabel vom tollen Menschen geschrieben. Aber es ist hochinteressant. Ich würde sogar so weit gehen, dass ich es euch wirklich empfehlen würde, das mal zu lesen, was er da schreibt. Wir haben nur diese Passage, Gott ist tot. Nietzsche, einige machen sich so ein Späßchen draus und schreiben, Nietzsche ist tot. Gott, ja, so einige kennen das. Aber Nietzsche, was er da schreibt, das ist Tragödie. Er war kein siegreicher Atheist. Er sagt nicht, wow, endlich haben wir Gott los. Endlich ist er weg, endlich sozusagen hat er gekündigt. Er schreibt wie ein Verzweifelter. Er schreibt wie ein verzweifelter Atheist. Er hat gemerkt, wenn Gott weg ist, dann bricht alles zusammen. Das ist eigentlich seine Perspektive. Okay, wir haben also mal einige zentrale Personen angeschaut, die schon an der Realität Gottes gezweifelt haben oder auch diese Behauptung versucht haben zu widerlegen, Gegenbeweise aufgestellt haben. Der zweite große Punkt ist der Bereich der Naturwissenschaft. Und es ist aktuell so, dass die Naturwissenschaft ich würde sagen, den prägenden Einfluss versucht zu nehmen, also zum Beispiel in der Frage, was hat das Universum verursacht, ja, was ist die Ursache, und behauptet von sich aus, dass es die einzige Wissenschaft ist, die ein komplettes Weltbild beschreibt und das komplette Weltbild erklären kann. Das sagt die Naturwissenschaft. Okay? Sozusagen, wir haben auf alle Fragen haben wir Antworten. Okay, ich brösel das mal ein bisschen auf, damit es auch ein bisschen lockerer wird hier heute. Heute Morgen nicht nur argumentativ hin und her geschossen wird. Folgende Situation: Wir sehen zwei Personen. Die eine Person, sagen wir zwei Männer, ohrfeigt die andere. Ja, Schmackes. So, jetzt haben wir mehrere Wissenschaften. Die Naturwissenschaft, ja, wir haben den Juristen, wir haben Soziologen, wir haben den Historiker. Okay, nehmen wir einfach mal diese Person. Die Naturwissenschaft würde sagen, rein physikalisch, was passiert dort? Wir erklären das, kein Thema. Also es fand eine Energieübertragung statt. Die Energie von der Hand wurde übertragen auf die Wange und das hat zu Verformung, leichten Errötung und Verformung der Oberflächen, Spannung der Wange geführt. Okay, Energieübertragung. Ein Jurist würde fragen, wer ist schuld? Ja. Soziologe würde sagen, ja, lass uns den Hintergrund dieser Person, ja, die so aggressiv war, untersuchen. Er kommt vermutlich aus ärmlichen Verhältnissen und so weiter. Historiker würde sagen, hey, war das vielleicht genau beim Mauerfall, ja, 1989, da war eine Person ziemlich aufgewühlt, ja, eigentlich voller Freude und ohrfeigt einfach mal die andere. Wir sehen folgendes Bild. Jede Wissenschaft für sich liegt in ihrem Punkt sehr genau. Und das ist ein Stück weit, zusammen bilden sie auch vielleicht die Wirklichkeit ab. Aber die Naturwissenschaft für sich beschreibt eigentlich nur einen Teil. Und darin ist sie richtig gut, das müssen wir auch anerkennen. Ich erkenne das an, was in der Naturwissenschaft, in der Medizin in den letzten Jahren passiert ist. Wenn wir überlegen, wie bestimmte Diagnosen und Therapien von Krankheiten, die vor 50, 60, 70 Jahren gar nicht denkbar waren, heute angegangen werden können. Ja, wie zum Beispiel es immer mehr dahin geht, dass AIDS, ja, möglicherweise bald geheilt werden kann. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Das müssen wir auch anerkennen, auch schützen. Nur auch andererseits vorsichtig sein, dass die Naturwissenschaft wirklich alles erklären kann. Anderes Beispiel. Ist was für junge Menschen? Jemand mag ein Mädel. Er verliebt sich in dieses Mädchen. Ein Naturwissenschaftler würde sagen, es finden hormonelle Prozesse in ihm statt. Meine Frage wäre, wer hilft diesem jungen Menschen dabei, die Frage zu beantworten, gehe ich diese Beziehung ein oder nicht? Ist es die Person für mein Leben oder nicht? Wer hilft ihm bei dieser Frage? Die Naturwissenschaft? Kann sie mal versuchen. Ja. Und das Krasse ist, und es ist so ernüchternd und beruhigend zugleich, das Krasse ist, 80, wenn nicht sogar 90% der Fragen, die uns Menschen wirklich beschäftigen, kann die Naturwissenschaft überhaupt nicht beantworten. Wer ist die richtige Person für mein Leben? Oder zum Beispiel, warum nimmt sich eine Person das Leben? Kann die Naturwissenschaft das beantworten? Warum verzweifelt jemand so sehr, dass er sich das Leben nehmen möchte? Also wir versuchen einfach hiermit so ein bisschen auch die Naturwissenschaft auf den Boden zurückzuholen und sagen, ja, unglaublich, wozu die Naturwissenschaft in der Lage ist, wenn sie experimentieren kann, wenn sie beobachten kann, wenn sie befragen kann, unglaublich, wie ich sagte, und das Mikroskop etwas legen kann, Reagenzglas, ja, Zahlen messen, richtig, richtig gut. Aber die Dinge, die unsere Seelen wirklich beschäftigen, auch von uns hier in diesem Raum, kann die Naturwissenschaft eigentlich zum größten Teil nicht beantworten. Und das müssen wir einfach auch mal so festhalten. Wir haben Chancen, aber wir haben auch ganz, ganz klare Grenzen in der Naturwissenschaft. So, jetzt gehe ich zu meinen persönlichen drei Best-Offs, würde ich mal so formulieren. gute, wie gesagt, in meinen Augen nicht, vielleicht auch nicht die besten oder einzigen Gründe, aber einfach drei Gründe, die mir helfen, die Existenz Gottes zu erklären und zu, ja, darauf hinzuweisen, vielleicht nicht direkt zu belegen, ja, durch ein Experiment in der Wiederholbarkeit und wie auch immer. Gott lässt sich auch nicht einfach so irgendwo hineindrängen in ein Experiment. Wir haben darüber gesprochen, dass er über Raum und Zeit, über Materie und über Energie steht. Aber die in meinen Augen auf jeden Fall eine Richtung vorgeben, dahinein, dass Gott tatsächlich existieren und unter uns wirken und wohnen könnte. Lass uns das mal anschauen. Punkt Nummer zwei. Ich habe vorhin gesagt, festhalten, anschnallen und aufpassen, wie wir in den Sitz gedrückt werden. Das meine ich wirklich so. Der erste Punkt ist Funktionalität. Wenn ich die Welt um mich herum, wenn ich das Universum, wenn ich überhaupt so weit schauen kann, ja, anschaue, aus meiner Perspektive, dann sehe ich ganz, ganz viele Dinge, die einfach funktionieren, die harmonieren, die fein abgestimmt sind. Wie sagte ein ehemaliger Professor für Kosmologie, Martin Rees, übrigens ein Nicht-Christ, sagte, wohin auch immer Physiker hinschauen, sie sehen Beispiele für Feintuning, für die Abstimmung vom Allerfeinsten. Lass uns das mal jetzt ins Bewusstsein werfen. Holen, dass wir gerade auf dem schnellsten Karussell durchs Weltall rasen, also viel schneller als jede Achterbahn im Freizeitpark. Lass uns das mal wirklich uns bewusst machen. Wissen wir, dass die Erde eine Drehgeschwindigkeit hat, von hier in diesem Breitengraden, von 1000 km/h. Und wir sind da gerade drauf. Wir merken davon nichts. Ja? Spüren davon kaum etwas, aber wir sind da gerade drauf. Das ist sozusagen die abgefahrenste Achterbahn überhaupt. Da kann wirklich Freizeitpark, egal welcher, ja, Europa-Park, kann einpacken. Durch die Gravitation und so weiter merken wir davon kaum etwas. Wir rasen mit fast Schallgeschwindigkeit um unsere eigene Erdachse. Interessant übrigens auch, wie wir rasen, in so einer kleinen Schieflage. Interessant, wie die Wissenschaftler auch diese sogenannte, diese gekippte Erdachse erklären, ja, von knapp, sagen wir, 23,5 Grad. Sie sagen, da ist vor langer, langer Zeit ist ein ziemlich großer Asteroid seitlich gegen die Erde geflogen. Und seitdem, ich meine, an sich ist ja schon die Erde, wie sich dreht, lose irgendwie im Weltall. Ja? Und dann kommt ein Asteroid und bringt das in diese Schieflage. Und ich sage es mal einfach, daher kommen die vier Jahreszeiten zustande. Und dann heißt es von vielen Wissenschaftlern, die diese Theorie vertreten, sozusagen dieser Crash hatte auch einen positiven Effekt. Ja, die vier Jahreszeiten. Also in dieser gekippten Erdachse drehen wir uns gerade mit einer Geschwindigkeit von 1000 km/h. Deswegen sagte ich, halt euch fest, schnallt euch an, aber es ist Realität. Jetzt gerade. Wenn wir rausschauen könnten, wenn wir so die Beziehungen im Weltall sehen könnten, würden wir das sehen. Ja, in 24 Stunden einmal um die eigene Achse. Ein Tag. Ja, Erdumfang 40.000 Kilometer, jemand mitschreibt, in unserem Breitengrad ist es ein bisschen weniger, deshalb normalerweise, je nach Stelle, 1600 km/h. Hier 1000 km/h. Unglaublich, niemand wird von uns, also hat jemand Schwindelgefühl? Ja. Übelkeit? Kommt es regelmäßig dazu, dass Leute rausgeschleudert werden? Unfassbar, was für ein Feintuning. Was für eine Feinabstimmung. Und jetzt gehen wir weiter. Wissen wir, dass die Erde sich ja nicht nur um die eigene Erdachse dreht, sondern sie bewegt sich auch noch um die Sonne. Ja? Und zwar, Achtung, mit einer Geschwindigkeit, also sogenannte Umlaufbahn um die Sonne, also wir bezeichnen es auch als Jahr, ja, 365 Tage, wieder zurück bis zur Ausgangslage, mit einer Geschwindigkeit von, Achtung, über 100.000 km/h. Wir drehen uns einmal in die Richtung, wir haben die Umlaufbahn. Und wenn du davon noch nicht genug hast, musst du wissen, unser gesamtes Sonnensystem dreht sich um den Mittelpunkt der Galaxie mit einer Geschwindigkeit von über 1 Million km/h. Ich hoffe, du hast so ein bisschen Gänsehaut, hey. Das ist mal Geschwindigkeitsrausch. Und das ist nur ein ganz kleiner Zahl. Das ist das, was mich einfach in den letzten Tagen so gepackt hat. Mir hat den Schuh ausgezogen. Ich habe gedacht, hey, wie krass, ja? Wie krass ist das? Und wir bekommen davon kaum etwas mit. Erlaubt mir einfach eine Bibelstelle hier einzubauen, die finde ich so humorvoll. 1. Mose 11, Turmbau zu Babel. Einfach hyper lustig. Gott sieht diesen Turmbau an und dann heißt es dort wortwörtlich, er ging herab. Das war das Größte, ja, an, sagen wir mal, Bauwerken, so an diesem Turm, ja, was so die Menschheit zu bieten hatte. Und dann heißt es dort, Gott ging herab. Er wollte es sich näher anschauen. Man könnte auch sagen, er hat sich so ein bisschen die Augen gewischt und die Lupe rausgeholt und sagte, ich muss es mir mal genau anschauen. Und die Menschen sagten, boah, das ist das Allergrößte überhaupt. Und Gott sagt, hey, come on, der Ozean ist mein Whirlpool, okay? Die Erde. Das ist einfach nur so von den Verhältnissen. Ich finde es so interessant, so einige Bibelstellen, die einen so mitreißen und sagen, hey, Gott, er schmunzelt. Für ihn ist dieser riesige Bau ist so winzig. Er kann diesen kaum sehen. Sehr schönes Bild. Und wir sagen, hey Gott, wir haben wirklich große Dinge hier gepackt mit unserer Naturwissenschaft und so weiter. Wir haben die Erklärungen überhaupt. Und Gott sagt, hey, lass mich das mal erstmal genau anschauen. Ja. Es ist so klein, es ist fast durchsichtig. Gehen wir zum zweiten Punkt. Übrigens, falls den einen oder anderen einer dieser drei Punkte mehr interessiert, sprecht mich gerne an. Ich bin davon überzeugt, zu jedem einzelnen Punkt könnte man eine ganze Predigt, ein ganzes Seminar halten. Ne? Wir gehen mal zu Punkt Nummer 2, Attraktivität. Nun ist es so, dass also wenn wir davon ausgehen, Gott ist real, weil wir unglaublich viele Feintunings haben, so eine Feinabstimmung von klein bis groß, dass wir sagen, es muss ein perfekter Ingenieur sein. Es muss, in der Informatikersprache gesprochen, die einzelnen Details, die müssen so programmiert sein, dass sie aufs Feinste laufen. Und das muss jemand sein, der es wirklich drauf hat. Ich sage mal, ein architektonisches Wunder hinlegt. Lass uns mal zum Beispiel das Spinnennetz von einer Spinne anschauen. Was für ein Wunderwerk. Ja. Also bis ins Kleinste hinein. Unglaubliche Feintunings. Dann ist es aber so, dass Gott diese Erde nicht zu einem, sag mal, einfach so ein Betonbox gebaut hat und sagte, okay, das funktioniert doch. Ich habe einige Jahre in einer Studenten-WG gelebt, ja, gewohnt und wir hatten, sag mal, nur das Einfachste. Das war wirklich so gefühlt Betonklotz, ja. Grau und einfach, wir wussten, wir sind so ein bisschen wie Nomaden, ja. Alle 3-4 Monate ziehen wir weiter. Wir haben da gar nicht groß irgendwie Wohlfühlklima erzeugt, obwohl wir diesen Wunsch hatten. Aber wir wissen, Gott macht nicht einfach nur einen Betonklotz. Er macht diese Erde nicht zu einer grauen Box, sondern wir sehen es hier. Wir sehen es hier in diesem Raum. Wir haben Farbe, ja, wir haben Düfte, wir haben förmlich Explosionen für unsere Augen und für unsere Nasen. Ja. Duft, Frühlingsduft, wenn wir an Frühlingsduft denken. Ja. Wir haben so eine Attraktivität in der Schöpfung. Lasst uns nochmal auf unseren Planeten schauen, ihr wisst noch. Das schnellste Karussell hier weit und breit. Der blaue Planet. Unser Planet hat keine eigene Leuchtkraft. Und wir leuchten blau am helllichten Tag. Unglaublich durch die Atmosphäre, die Gase drin und so weiter. bildet sich diese Farbe. Was für eine Pracht, was für eine Schönheit, was für ein Wohlfühlklima. Und daran sehe ich, hey, die Dinge, die laufen nicht einfach hammermäßig, die sehen auch noch in der Regel, ja, also für uns Menschen auf jeden Fall, die allermeisten Dinge sehen auch noch richtig, richtig schön aus, sind sehr, sehr attraktiv. Und daran sehe ich, es kann eine Erklärung für Gott sein, für die Realität eines Gottes, der sowas von kreativ ist, der sowas von auf Schönheit anlegt, auf einen Sinn für Wohlgefühl. Punkt Nummer 3, Moral. Für mich wahrscheinlich einer der gewichtigsten Gründe für die Realität Gottes. Dostojewski, ein russischer Schriftsteller, schrieb mal diesen Satz: Wenn es Gott nicht gäbe, dann ist alles erlaubt. Und einige haben versucht, hier aus Europa aus und so weiter diesen Schriftsteller zu bekämpfen, diesen Satz zu widerlegen. Was sie nicht wissen ist, wir leben hier in einem christianisierten Europa. Dostojewski kommt aus einem Staat, aus einem gottlosen Staat. Kommunismus hat über Jahrzehnte lang versucht, Gott loszuwerden. Also hier schon mal eine Antwort, man wird Gott eigentlich nie los. Man Atheisten fragt jetzt, hey, Gott gibt es doch nicht, lass ihn doch in Ruhe. Dann sagt er in der Regel, hey, aber er lässt mich auch nicht in Ruhe. Über Jahrzehnte lang, jahrelang versucht Gott aus dem Staat zu treiben. Und wisst ihr, was passiert ist? Ich bin da aufgewachsen. Gott, er hört nicht auf zu existieren. Aber was er macht, er zieht sich zurück. Und dann kriegt dieses Land aber eine richtige Dröhnung an dem ab, was sie sich eigentlich wünschen, nämlich Gottlosigkeit pur und moralischen Verfall. Einige von euch wissen, ich sag mal, auf Russland liegt es wie eine Seuche, ja, diese Alkoholsucht, alles, was mit Alkohol zu tun hat. Massiv, Drogensucht, Mafia. Okay, aktuelle Lage sieht etwas vielversprechender aus. Putin öffnet sein Ohr, sein Herz ein bisschen mehr für die Kirche wieder, mehr als seine Vorgänger. Von daher gibt es hier und da eine kleinere Trendwende. Aber über Jahre war es so. Über Jahre war es so. Viele Menschen geflüchtet. Ja, es gibt das Thema ist sehr, sehr groß. Vielleicht nur so auch aus Erklärung. Ich habe mich selber gefragt, wie kann es sein, dass Deutschland, ein Land, das den Zweiten Weltkrieg verloren hat, Russland, das angeblich ja den Krieg gewonnen hat, nach nur 15, 20 Jahren wirtschaftlich eingeholt, überholt, überrundet hat. Wie kann das sein? Und für mich gibt es keine andere Erklärung dafür. Nach dem Zweiten Weltkrieg, also was ich sagen muss, nach dem Zweiten Weltkrieg waren die Kirchen voll. Ja, neues Grundgesetz, neues Gesetz, dass einfach eine Suche nach Gott, eine Verankerung in Gott sucht. Und wir haben dort Kommunismus, pure Gottlosigkeit. Gott zieht sich zurück. Das Land lebt sozusagen im Sauerstoffmangel, fehlt ein moralischer Kompass. Ich würde mal sagen, zerklaut sich gegenseitig. Nur mal so viel zu dem Thema Moral. Ich möchte das Thema nochmal positiv angehen. Ich möchte uns fragen, wie würde diese Welt aussehen, wenn für einen Tag die gesamte Menschheit sich an nur eins der 10 Gebote halten würde. Nur eins. Nehmen wir das Gebot, du sollst nicht stehlen. Nur einen einzigen Tag. An einen einzigen Satz. Wie würde diese Welt aussehen? Wie würden wir in den Urlaub fahren? Wenn wir jetzt in den Urlaub fahren, kommt erstmal eine riesen Checkliste, okay? Habe ich die Fenster abgeschlossen? Habe ich das Haus abgeschlossen? Habe ich das Auto abgeschlossen? Okay. Kenne ich noch die Codenummer für meinen Koffer? Ja. Unglaublich. Unglaublich. Das Geschäft um die Sicherheit boomt. Ja, es ist wirklich Platz aus allen Nähten. Überwachungskameras, ja. Schlösser, die allerkrassen Schlösser für die Fenster, die allerkrassen Schlösser für die Türen. Warum? Weil der Mensch sagt, hey, Gott will mich gefangen nehmen. Er möchte mir durch die Gebote die Freiheit nehmen. Und dann kassiert er die Freiheit. Lass uns mal in der Öffentlichkeit irgendwo was stehen lassen. Gutes Fahrrad, irgendwas liegen lassen, Laptop, Smartphone. Wir bekommen die gesamte Ladung, denke ich, in den meisten Fällen. Es gibt ja noch Leute, die sagen wir, ein sauberes Gewissen haben, die es vielleicht hier und da abgeben könnten. Aber in den allermeisten Fällen können wir uns davon verabschieden. Und der Mensch sagt, hey, Gottes Gebote, sie fesseln mich. Sie rauben mir den Spaßfaktor am Leben. Und Gott sagt, halt dich an einen Satz und du wirst leben. Halt dich nur an einen Satz. Ja? Du sollst nicht stehlen und du wirst leben. Du wirst Freiheit bekommen. Gottes Wahrheit macht frei. So viel zu dem Thema Moral. Also man könnte es viel, viel, viel länger noch bearbeiten. Angesichts der Zeit würde ich aber gerne noch mit dem Punkt abschließen, Glaube überhaupt. Anna hat es eingeführt, Langzeitgläubige. Ja. Oder auch vielleicht jemand, der sagt, auch in diesem Raum mit dem Glauben an sich kann ich nicht wirklich viel anfangen. Ich möchte uns eine Balance mitgeben. Und die erste Balance ist ganz klar, der Glaube an Gott ist und bleibt ein Vertrauenssprung. Gott lässt sich nicht in irgendein Experiment hineindrängen. Wir haben gesagt, er durchdringt diese Schöpfung von der Bibel her, Gott der Bibel. Er ist unter uns. Er bewegt sich unter uns. Und seine Richtung ist ganz klar, ist unser Herz. Er setzt seinen Fuß auf diese Erde durch Jesus Christus, um unsere Herzen zu erobern. Er hat nichts anderes vor, wirklich als Glauben in unsere Herzen zu geben, zu wecken, zu erneuern, zu verteidigen, wachsen zu lassen. Es ist ein Vertrauenssprung. Paulus sagt, wir leben noch nicht im Schauen. Wir können diese Wirklichkeit nicht sehen. Sie ist manchmal kaum wahrzunehmen. Sie ist gefühlt unsichtbar. Er sagt, wir leben noch im Glauben. Deshalb ist auch Glaube, er bleibt ein Vertrauenssprung. Ja. Er bleibt etwas, ein Stück weit ein Wagnis, ja, wo wir uns hinein wagen müssen, wollen. Und dennoch ist es nicht nur ein Sprung ins Dunkle, so wichtig für uns. Jesus selbst sagt, liebe Gott mit deinem ganzen Herzen und mit der ganzen grauen Masse, es heißt dort, mit deinem ganzen Verstand. Es ist nicht nur ein Sprung ins Dunkle. Das entspricht nicht der Realität der Bibel. Die Bibel sagt, sehr interessanter Vers, und das schreibt historisch-medizinisches Fachpersonal, Lukas, ja, Historiker und Arzt, und er sagt hier, sehr interessant, gerade in den ersten 4 Versen des Lukas-Evangeliums, schon viele haben die Aufgabe in Angriff genommen, einen Bericht über die Dinge abzufassen, die in unserer Mitte geschehen sind, also ein Gott am Werk, und die wir von denen erfahren haben, die von Anfang an als Augenzeugen dabei waren. Ja, die haben es gesehen, beobachtet, befragt, angefasst. Und dann Diener der Botschaft Gottes geworden sind. Darum hielt ich es auch für richtig, nachdem ich allem bis zu den Anfängen sorgfältig nachgegangen bin, also sorgfältig geforscht habe, diese Ereignisse für dich, hochverehrter Theophilus, in geordneter Reihenfolge niederzuschreiben, damit du erkennst, wie zuverlässig all das ist, worin du unterrichtet worden bist. Das Wort zuverlässig, daher stammt das Wort, also Asphalt, das Wort. Unser Wort ist dafür Asphalt. Wie asphaltiert das ist, was ich dir schreibe. Auf Asphalt können sich Elefanten bewegen. Können sich 40 Tonner bewegen. Auf Asphalt können sich Panzer bewegen. Das schreibt Lukas. Er sagt, das ist nicht nur ein Sprung ins Dunkle. Das ist belegt, das ist von Augenzeugen, von Leuten, die real, die dabei waren, die es live gesehen haben, ist das festgehalten worden. Das ist belegt. Unser Glaube hat Fakten. Unser Glaube steht auf Tatsachen. Und dennoch, wie gesagt, ob diese Tatsachen, so möchte ich es beschreiben, eine der Kernfragen bei dieser Thematik ist, gewinnen diese Tatsachen mein Vertrauen? In meinen Augen absolute Lebensfrage. Wer oder was gewinnt mein Vertrauen? Wer oder was bekommt mein Vertrauen? Und so möchte ich diese Botschaft, die möchte ich so in unsere Herzen hineinmünden. Ich frage dich, frage unsere Herzen. Die erste Kategorie ist die, wünschst du dir persönlich, dass dieser Glaube in deinem Herzen geweckt wird? Dass du dein Herz, dein Vertrauen auf diese Fakten einfach legen kannst, darauf aufbauen kannst, dass dieser Glaube in dir, ja, an Gott reanimiert wird. Die Bibel sagt wieder, dass du neu geboren wirst, dass die Dimension, die Realität Gottes in dein Herz hineinkommt, dass vielleicht aus Information wirklich Transformation passiert, Veränderung deiner Situation, dass der Glaube geweckt wird in deinem Herzen. Ich werde gerade gleich auch für die Kategorie der Menschen beten. Und wenn ich dafür bete, darfst du gerne einfach so deine Hände, wenn du möchtest, halten. Das ist so die Empfangshaltung, ja, der Geschenke Gottes. Und ich glaube daran, dass Gott dieses Himmelsgeschenk auch heute Morgen vollbringen wird in deinem Herzen. Wenn du ehrlich daran interessiert bist, weiß ich, Jesus sagt, den der suchen wird, er wird finden. Und ich möchte diesen Vers mitgeben uns allen aus Amos 5,4. Dieser Vers bewegte sich sehr stark in der Predigtvorbereitung in meinem Herzen. Gott, der Herr, spricht, sucht mich und ihr werdet leben. Sucht mich. Suche, dazwischen passieren ganz viele Dinge, ja. Fang an, seine Realität wahrzunehmen, ihn zu hören, ihn mehr zu lieben, ihn mehr zu kennen. Und wir werden leben. Sucht mich und ihr werdet leben. Die zweite Kategorie von Menschen, und das war hochinteressant, auch heute in einem vorbereitenden Gebet auf diesen Gottesdienst, dass hier auch Leute sind, deren Glaube verteidigt werden soll, auch heute Morgen. Und wir wollen dir sagen, wenn du den Glauben loslässt, vielleicht gibst du Gott noch ein paar Chancen. So von der Einstellung her kommst du noch ein paar Mal. Aber eigentlich kühlt es in deinem Herzen ab. Aber ich möchte in dein Herz hineinrufen und sagen, wenn du den Glauben loslässt, dann lässt du alles los. Dann lässt du wirklich alles los. Denk an das Kreuz, denk an Jesus Christus. Jesus wurde alles genommen, wirklich alles. Ihm wurde sein Besitz genommen, seine Familie, seine Freunde. Ihm wurde selbst die Ehre genommen, er wurde angespuckt, beschimpft, geschlagen. Ihm wurde die Würde des Menschen, das ist das Ziel von der Kreuzigung, einem Menschen die Würde zu nehmen, ihn zu entehren. Ihm wurde alles genommen. Was wurde ihm nicht genommen? Seine Gottesbeziehung. Er betet, mein Gott. Er sagt, du hast mich, warum verlässt du mich? Er ist wirklich interessiert daran. Aber er betet, mein Gott. Das ist etwas, was uns nicht genommen werden kann. Und von niemandem genommen werden kann. Deshalb ist mein Gebet heute für dich, wenn du dazu gehörst, dass dein Glaube heute Morgen hier verteidigt wird. Dass wir um deinen Glauben und deinen, ja, Lebensfunken feiten. Und das ist mein Gebet noch für eine dritte Kategorie zu beten. Für diejenigen, die im Glauben wachsen wollen, die sagen, eigentlich brauche ich eine Vertiefung. Es gibt so viele Menschen um mich herum, die fragen mich, die quetschen mich aus, aber ich habe keine wirklich tiefen und durchschlagenden Gründe, Argumente. Wie 1. Petrus 3,15 sagt, seid jederzeit in der Lage, euren Glauben zu verteidigen, geordnet zu verteidigen. Für diese drei Kategorien von Menschen würde ich jetzt gerne beten. Und wenn du zu einer dieser Kategorien gehörst, dann geh einfach in so eine wirklich Empfangshaltung, dass Gott, davon bin ich überzeugt, heute wieder Himmelsgeschenke austeilen wird. Ich bin so davon überzeugt, das ist übrigens auch ein echter Grund für die Realität Gottes. Ich bin davon überzeugt, zutiefst überzeugt, dass kein Gesetz dieser Erde ein Herz verändern kann. Und auch kein Produkt, weder ein neues Auto noch ein neues Smartphone, was auch immer, das Herz verändern kann. Nichts kann aus Hass Liebe machen, außer Gott selbst in seiner Realität und in seiner Wirkung. Wir beten. Wie schätzt seist du, Gott? Du bist König und du bist Herrscher des Universums. Du bist der Allerhöchste und du bist der Allerherrlichste. Und von dir kommen nur gute Geschenke. Von dir kommen auch heute Morgen nur himmlische Gaben vom Himmel herab, mitten in unsere Herzen. Und ich bete für die erste Gabe heute Morgen hier. Ich bete für all diejenigen, die jetzt auf eine Empfangshaltung gehen und sagen, ich möchte, dass dieser Glaube an dich, Gott, und daran, dass du deinen Sohn Jesus Christus auf diese Erde gesandt hast, dich auf uns Menschen zubewegt hast, unsere Herzen erobern möchtest, dass du real bist und dass du unter uns lebst und unter uns wirkst. Ich bete für dich, dass du dieses Himmelsgeschenk heute Morgen empfängst, dass du sagen kannst, Gott hat heute Morgen mein Vertrauen gewonnen. Er bekommt heute mein Vertrauen, mein pures Vertrauen. Er bekommt heute mein Leben. Und wir beten für dich, wenn du mitten in Glaubenskämpfen bist, wenn dein Glaube verwelkt ist, geschrumpft ist, entstellt ist. Wir beten für dich. Wir beten für dich, dass Gott dir heute die Gabe gibt der Verteidigung deines Herzens. In der Bibel heißt es, vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz bestimmt dein ganzes Leben. Heute beten wir für dich, dass um dein Herz herum Schutzmauern Gottes hochgezogen werden. Wir beten, dass der Glaube an Gott zunimmt in deinem Herzen, dass er wächst, dass dein Vertrauen auf Gott wächst. Wir beten dafür, dass du gegründet wirst in der Bibel, in den Aussagen über Gott, dass du gegründet bist in den Erfahrungen, in deinen Erfahrungen mit Gott. Wir beten, dass Gott sich austoben darf in deinem Herzen. Wir beten auch für all diejenigen, die sich wünschen, im Glauben zu wachsen, gefestigt zu werden. Wir beten für euch, dass ihr auch diese Gabe vom Himmel her heute empfangt. Wir beten, dass da, wo sich Blindheit eingeschlichen hat, Blindheit für das Reich Gottes, Jesus selbst sagt, das Reich Gottes ist nicht an äußerlichen Dingen festzustellen, sondern an innerlichen, an der Transformation des Herzens. Und wir beten, dass diese Transformation des Herzens in euren Herzen weiter voranschreitet. Wir beten für Klarheit. Wir beten für Klarheit in deinem Herzen, für eine klare und vertiefte Überzeugung. Wir beten, dass das Gottvertrauen in deinem Herzen weiter zunimmt. Und dass wenn du an der Front bist, an der Arbeit, im Studium, in der Schule, dass Satan da Angstzustände bekommt, weil er dich sieht, wie du sein Reich plündern wirst. Mit welcher Vollmacht du im Einsatz bist für Gott, mitten in deinem Leben, mitten in deinem Alltag. So empfangt diese Himmelsgeschenke heute Morgen, mitten im Herzen. Wir glauben daran, dass Gott diese Himmelsgeschenke auch heute Morgen unter uns ausgeteilt hat und auch jetzt austeilen wird. Das ist unser Gebet im Auftrag des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.